Liebe Gemeinde, heute haben wir wieder unsere Häuser und Wohnungen verlassen, sind hier zusammengekommen und wir erwarten hier niemand Geringeren als Gott selbst. Wir feiern Gottesdienst. Wir erwarten ihn hier in diesen Räumen, wir erwarten ihn hier in unserem Leben. Wir erwarten damit auch Neues, vielleicht auch Wegweisendes für unser Leben, weil wir uns im Gottesdienst in ganz besonderer Weise auf die Gegenwart Gottes einlassen wollen. In der Geschichte, die wir gleich aus der Bibel hören werden, halten sich auch zwei Menschen in Gottes Gegenwart auf, im Raum Gottes. Und dieser Lebensraum hält für sie alles bereit, was sie brauchen. Sie haben da große Freiheit. Sie müssen nichts voreinander verbergen. Und sie sind auch gut versorgt. Man könnte sagen, so wie es ist, ist es eigentlich gut. Sehr gut sogar. Und so leben sie in paradiesischen Zuständen. Ich lese aus Genesis 3 nach der Zürcher Bibel, gar nicht wahr, nach der Lutherbibel lese ich. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Hatte Gott also den Menschen in einem guten Lebensraum geschaffen? Zu Beginn unserer Geschichte ist er allerdings nicht direkt dabei. Wir lesen von der Schlange, wir lesen von der Frau, später auch von ihrem Mann, aber Gott kommt nicht vor. Wenigstens nicht direkt. Es wird über ihn geredet. Er selbst redet nicht. Die Akteure reden, aber Gott redet nicht. Und die Akteure reden auch nicht mit Gott, sie reden über ihn, nicht mit ihm. Das ist ein Unterschied, über ihn zu reden und nicht mit ihm zu reden. Es wird über Gott geredet, ohne dass er wirklich dabei wäre. Und das kann es geben, Theologie ohne Theos. Reden über Gott, aber ohne ihn. Und so kann man nicht nur Theologie betreiben, sondern auch Gemeindearbeit. Dann beraten wir über verschiedene Fragen. Wir haben so unsere Sichtweisen, wir haben unsere Wünsche, vielleicht auch unsere Erwartungen und Enttäuschungen. Wir wollen Gemeinde entwickeln und Leben ermöglichen. Es kann dabei aber auch geschehen und passieren, dass Gott seltsamerweise gar nicht dabei ist. Dass wir uns in unseren Befindlichkeiten verlieren. Und Gott? In unserer Geschichte ist er zwar nicht wirklich weg, aber er ergeht sich irgendwo in der Abendkühle. Nur jemand anders taucht auf. Die Schlange. Und sie stellt eine schlaue Frage. Ja, sollte Gott gesagt haben, jetzt wird auf einmal über das geredet, was Gott gesagt hat oder wenigstens gesagt haben soll. Gott hören wir aber immer noch nicht. Es werden jetzt Gedanken und Fragen ausgelöst, die eigentlich unnötig sind. War doch eigentlich alles okay. Es verdreht sich jetzt etwas. Gott hatte gesagt, dass der Mensch von allen Bäumen im Garten essen dürfte. Er machte nur eine Ausnahme. Das war der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und das greift die Schlange auf. Aber sie verschiebt dabei die Akzente. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die Ausnahme wird zum Zentrum. Die Schlange sagt sachlich eigentlich nichts wirklich Falsches, aber sie verschiebt die Zielsetzung der Aussage so, dass dabei ein falsches Bild entsteht. Gott gab dem Menschen die große paradiesische Freiheit. Von allen Bäumen im Garten durfte er essen, mit nur einer Ausnahme. Aber diese paradiesische Freiheit rückt auf einmal in den Hintergrund. In den Vordergrund rückt die Ausnahme. Der eine Baum und die Wirkung seiner Frucht. Und es entstehen Begehrlichkeiten. Die Frau lässt sich auf die Schlange ein. Erst bleibt sie noch bei dem, was Gott gesagt hatte. Die Früchte des Gartens sind genießbar, nur nicht die des einen Baumes, meint sie. Vielleicht wird sie aber auch etwas unsicher. Sie sagt, dass die Früchte des Baumes der Erkenntnis nicht einmal berührt werden dürften. Davon hatte Gott eigentlich gar nichts gesagt. Sie sollten nicht essen, aber nicht berühren, das hat er nicht gesagt. Warum auf einmal dieses leicht Zwanghafte bei der Frau? Schon da beginnt sich die paradiesische Freiheit einzuengen. Jedenfalls ist in unserer Geschichte das Misstrauen gegenüber Gott gesät. Und diese schlechte Saat geht auf. Und eigentlich ist es nicht nur das Misstrauen, es ist noch mehr. Die Chance steht im Raum, dass man so sein kann wie Gott, dass man wissen kann, was gut und böse ist, die Aussicht, sich insofern unabhängig von Gott machen zu können. Und das verlockte die Frau. Sie verlockte sie mehr als die paradiesischen Zustände im Garten Eden. Jedenfalls lässt sich die Frau von der Frucht geradezu bezaubern. Sie nimmt und isst. Und sie gibt auch ihrem Mann davon und er isst. Der Mensch geht eigene Wege, ohne Gott. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Der Sündenfall. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist auch Trennung der Menschen voneinander. Der Mensch trennt sich von Gott, er versteckt sich sogar vor Gott, anstatt seine Nähe zu suchen. Sünde ist Trennung. Trennung der Menschen voneinander. Mann und Frau distanzieren sich, sie binden sich Barrieren um und schützen sich voreinander. Zur Sünde kommt die Scham. Hier wird uns in einer Geschichte beschrieben, was Sünde ist. Trennung der Menschen von Gott und Trennung der Menschen voneinander. Jetzt tritt übrigens Gott auf den Plan. Und er erkennt sofort die Sachlage. Da hilft kein Abschieben der Schuld auf andere und schon gar nicht auf die unverschämte Rückgabe der Schuld auf Gott selbst. Die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir und dann aß ich. Die Schlange betrog mich. Das ist ja alles wahr. Natürlich haben immer auch die anderen Schuld. Und das wird von Gott auch gar nicht außer Acht gelassen. Letztlich bleibst du aber, bleibt der Mensch für sein Handeln selbst verantwortlich. Und er wird für sein Handeln auch haftbar gemacht. Wenn du isst, dann isst du und nicht die anderen. Was du machst, machst du und nicht die anderen. Was du sagst, sagst du und nicht die anderen. Diese Geschichte ist reich an Bildern und Worten. Spielt sich vor unserem inneren Auge ja geradezu ein Schauspiel ab oder ein Kinostreifen. Und so ist diese Szene ja auch auf den Bildern dargestellt worden und vielleicht sind solche Bilder auch gerade vor euren inneren Augen. Diese Geschichte bezeugt in ihrem Bilderreichtum aber auch einen ganz tiefen Mangel. Es ist der Mangel an echter Gemeinschaft mit Gott. Ein Mangel an Begegnung mit ihm. An lebendigem Austausch. Wir sehen hier eine Akzentverschiebung weg vom Leben mit Gott hin zum Reden über ihn. Weg vom Vertrauen hin zum Wissen. Die Menschen hätten in einer wunderbaren Gemeinschaft mit Gott in einem Garten leben können, mit viel Kreativität. Das haben sie nicht getan. Sündig ist in der Wurzel nicht Böses zu tun und Gutes zu unterlassen. Da könnte man Sünde ja verstehen, Gutes tun und Böses unterlassen. Beim Sündenfall konnte der Mensch aber noch gar nicht von Gut und Böse unterscheiden oder beides nicht voneinander unterscheiden. Das kam erst nach dem Sündenfall. Der Sündenfall selbst hat weniger mit Gut und Böse oder richtig und falsch zu tun. Er passiert da, wo die Gemeinschaft mit Gott verlassen wird. Und das hat dann Folgen. Die Folgen werden in unserer Geschichte in den Strukturen einer patriarchalischen Agrargesellschaft formuliert. Das ist nicht unsere Lebenswelt. Wir haben wenig Erfahrung mit gefährlichen Schlangen. Viele von uns würden auch nicht unbedingt sagen, dass der Mann Herr über die Frau wäre. Und wir finden wohl auch nicht, dass Frauen zwar Männern untergeben sind, aber doch in Verlangen an sie gebunden. Und die Männer schuften sich auch nicht schweißtreibend durch Dornen und Disteln über irgendeinem Feld und gewinnen ihm Kraut ab. Trotzdem sind wir mit unserem Leben ganz dicht an dieser Geschichte dran. Wir können sagen, da wo wir die Gemeinschaft mit Gott verlassen, machen wir uns abhängig. Abhängig von den Systemen, in denen wir leben, abhängig von den Gefährdungen, in denen wir uns wiederfinden. Da wo wir das Vertrauen in den Urheber des Lebens aufgeben, werden wir unfrei und gebunden an unser eigenes Urteil. Wir haben uns an die Herausforderung gewöhnt, Gutes und Böses voneinander unterscheiden zu können. Es gehört zu unserem Menschsein. Unser Text will überhaupt, wie alle Geschichten aus der Urgeschichte der Bibel, etwas darüber sagen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dieser Text deutet unser Menschsein. Und dazu gehört eben auch, dass wir als Menschen Gut und Böse unterscheiden müssen. Wie schwer das sein kann, erleben wir in unserer Zeit ganz besonders. In einer Zeit, in der es keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen mehr gibt. Das kann sehr schmerzhaft sein. Am schmerzhaftesten vielleicht da, wo manche Menschen sich erdreisten, andere mit ihrer eigenen einfachen Sichtweise von der komplexen Welt unter Druck zu setzen. Eigentlich schätzen wir in unserer Kultur ja unsere Meinungsfreiheit. Wir können unsere Sicht von Gut und Böse frei sagen. In unserer Geschichte wird aber eine Seite an dieser Meinungsfreiheit aufgedeckt, die wir unterbelichten. Wenn Meinungsfreiheit natürlich heißt, dass wir an unser eigenes Urteil gebunden sind, dann machen wir uns letztlich abhängig von uns selbst von unseren eigenen Entscheidungen, von unseren Einsichten und von denen anderer. Unser menschliches Wissen ist aber begrenzt und unsere Erkenntnisse sind auch brüchig. Und so ist es dann oft ein Dilemma. Es ist ein mühsamer Prozess, gut und böse, richtig und falsch voneinander zu unterscheiden und in jeweils neuen Situationen immer wieder neue Wege zum Leben zu finden. In einem Buch las ich von einem griechischen Popen, er heißt Georgios Dimitriades. Er soll das hier gesagt haben: Je mehr man versucht, das Mysterium, also das Geheimnis Gottes, zu erklären, desto mehr zerstört man die Kraft. Du musst Gottes Geheimnisse respektieren, sieh in die Augen deines Kindes. Wer kann dir Liebe erklären? Niemand. Je mehr man versucht, das Mysterium zu erklären, desto mehr zerstört man die Kraft. Du musst Gottes Geheimnisse respektieren, sieh in die Augen deines Kindes. Wer kann die Liebe erklären? Keiner, niemand, rede nicht. Soweit der griechische Pope. Ich finde, da ist etwas dran. In unserem Text wird viel zu viel geredet. Die Menschen bringen besonders nach dem Essen der Frucht viel dummes Zeug über ihre Lippen. Sie reden sich um Kopf und Kragen. Rechtfertigung, Anschuldigung, vermeintliche Klarstellungen. Solches Gerede braucht kein Mensch. Was wir brauchen, ist der Weg zurück in die tiefe, vertrauensvolle Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen Umkehr, wir brauchen Bekehrung. In Vers 15 unseres Textes lasen die alten Christen das sogenannte Protevangelium, also einen ersten Hinweis auf die gute Nachricht von Jesus Christus, unseren Herrn. Der Text selbst gibt das natürlich nicht her, aber das Wissen um Christus macht es uns verständlich. Er hat am Kreuz von Golgatha der Schlange, der Verführung weg von Gott, dem Bösen, der Durcheinanderbringerin, dem Diabolos, den Kopf zertreten. Oder wie es in einem späteren christlichen Brief heißt, der Sohn Gottes ist dazu gekommen und erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und die Schlange wurde spätestens in der Offenbarung des Johannes mit dem Teufel identifiziert. Christus hebt die Trennung zwischen Gott und Menschen wieder auf. Er durchbricht unser Reden um Kopf und Kragen mit seinem heilsamen Wort. Er richtet das Wort von der Versöhnung auf. Und er öffnet uns wieder die Tür zum ewigen Gott. In der zurückgewonnenen Gemeinschaft mit Gott gewinnen wir wieder Freiheit. Zwar noch unter den Bedingungen dieser Welt, aber nicht mehr an die Welt gebunden. Für den ausschließlich aufgeklärt denkenden Menschen ist es natürlich schwer nachvollziehbar. Es ist ja auch nicht beweisbar. Die philosophisch hochstehenden Griechen hielten so etwas schon zur Zeit des Apostels Paulus für dummes Zeug. Heute beginnt die Passionszeit. Das Wort vom Kreuz Christi sagt uns, Jesus führt uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott. Im Loslassen an die Liebe Gottes in Jesus, seinem Sohn, im sich einlassen auf diese neue Gemeinschaft mit Gott, liegt Frieden. Frieden, nach dem wir uns doch so sehr sehnen. Wir alle brauchen diese Botschaft. Wir, die wir als Christinnen und Christen unterwegs sind, viel zu oft leben wir aus eigener Kraft, nicht aus der Kraft Gottes, sondern binden uns an unser Wissen, an unsere Einsicht, an das, was wir können oder das, was wir eben nicht können, was bei uns reicht und was nicht reicht, an unsere Befindlichkeiten, an unsere Frömmigkeit. Der Mensch und seine Frau wurde ja in dem Lebensraum Gottes vom Vertrauen abgebracht. Mitten im Lebensraum Gottes. Und das kann uns auch passieren. Auch mitten in der Gemeinde kann es uns passieren. In dieser Gemeinde kann es passieren. Und denen, die noch nicht als Christen und Christinnen im Leben unterwegs sind, gilt die Botschaft vom Leben mit Gott ganz genauso. Denn es geht ja um unser Menschsein. Und Menschen sind wir ja alle. Unsere Geschichte endet mit der sogenannten Vertreibung aus dem Paradies. Klingt nicht nach Happy End und ist es auch nicht. Es ist aber auch unsere Erfahrung. Wer in sich hineinschaut und um sich herumschaut, der merkt sehr schnell, dass wir nicht im Paradies sind. In diesen Kriegstagen in Europa und anderswo brauche ich das gar nicht zu sagen. Und auch nicht angesichts der Klimakatastrophe, die neulich wieder von einem weißen alten Mann mit einer einfachen Antwort beantwortet worden ist. Unsere Geschichte sieht der Menschheit ins Auge und bietet Wege, sie zu verstehen. Selbst da, wo Gott den Menschen Röcke von Fellen macht und sie ihnen anzieht, merken wir, dass die paradiesischen Zustände gestört sind. Machten sich Adam und seine Frau im Paradies noch Schürze aus Feigenblättern, die nachwachsen konnten, musste für die Fellröcke, die Gott den Menschen für ihr Leben in der rauen Welt machte, ein Tier sterben. Gott tötet eines seiner Geschöpfe, die er gut gemacht hatte. Er tötet es, um das erste Menschenpaar zu schützen. Die paradiesischen Zustände sind dahin. Immerhin, die Menschen sollen ausgestattet sein für ihr neues Leben in der rauen Welt. Und Gottes Geschichte mit den Menschen hört nicht auf. Sie geht weiter. Und sie steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Diesen Höhepunkt verdichtet Paul Gerhardt, der alte Liederdichter, in seinem Lied »Kommt und lasst uns Christum ehren« so. Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, bricht den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Und in einer weniger bekannten Strophe der sechsten heißt es da ganz eindrücklich, unser Kerker, da wir saßen und mit Sorgen ohne Maßen uns das Herze selbst abfraßen, ist entzwei und wir sind frei. Unsere Geschichte ist ja irgendwie ein Versteckspiel. Die Frau versteckt sich hinter der Schlange, der Mann versteckt sich hinter der Frau und beide verstecken sich zwischen den Bäumen im Garten vor Gott. Und der stellt in unserem Text diese Frage: Wo bist du? Und ich stelle diese Frage heute euch. Hinter welchen Bäumen hältst du dich denn versteckt? Worin verhedderst du dich? Wenn du Gott aus dem Blick verlierst, worin verhedderst du dich? Wofür schämst du dich? Was behältst du lieber für dich und was schiebst du gerne auch anderen in die Schuhe? Oder mit Paul Gerhardt, in welchem Kerker sitzt du denn? Welche Sorgen quälen dich? Was frisst du dir vom Herzen ab? Wo bist du mit deinem Leben? Bei Gott geht es um dich. Und wer aus der Deckung heraus und mit seinem Leben zum Kreuz kommt, tritt ans Licht. Vor ihm müssen wir nichts verbergen. Wir dürfen bei ihm leben, natürlich. Denn es entspricht unserer eigentlichen menschlichen und von Gott geschaffenen Natur, mit ihm zu leben. Aber natürlich ist es auch ein Geheimnis. Es geht über unser Wissen hinaus. Aber meinen wir nicht zu viel zu wissen? Vertrauen wir mehr? Dann können wir gemeinsam zu unserem himmlischen Vater beten: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, damit es wieder gut wird.